Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Regisseur, Schauspieler, Autor Danny Levy in meiner Sendung und es ist mir wirklich eine Ehre.
Das will ich aber auch hoffen.
Ja, total, total. Und es ist jetzt, du bist ein spontaner Mensch, gell? Habe ich jetzt gemerkt, weil wir haben es ja gerade gestern Abend ausgemacht.
Ja, ja. Naja, also ich finde, tatsächlich ist es so, dass es mich oft wahnsinnig nervt, wie unspontan und langfristig die Leute Planungen machen, so im Sinne von, oder mit dem Kontext dessen, dass je komplizierter mal ist, umso wichtiger und beschäftigter ist man. Also es gehört so ein Stück weit auch zu einem Statussymbol, dass man eben bloß nicht spontan ist, weil die spontan sind, haben nichts zu tun und sitzen eigentlich nur arbeitslos auf der Parkbank und wollen möglichst schnell einen Podcast mit Chris machen. aber ich finde, also ich finde auch, und deswegen, nein, wenn man Zeit hat, kann das ganz schnell gehen. Wir hätten auch 2 Stunden später oder 1 Stunde später schon das machen können. Egal, jetzt sind wir hier, bei uns ist schönes Wetter. Ich freue mich, mit dir zu reden und ich hoffe, ja, dass sich der Podcast dann auch irgendwie jemand anhört.
Total. Ja, also man muss sagen, jetzt für alle, die es nicht sehen, der Dani sitzt hier, da ist eher, also schöne Tapete im Übrigen und dann ist das schöne Sonne, ja. Und bei mir ist wie immer relativ dunkel, aber ich habe auch hier sowieso alles abgedunkelt, aber draußen ist auch eher Wolken, dicke Wolken, ja. Aber du bist ja in Berlin, da scheint der Frühling wirklich schon angefangen zu haben, großartig.
Also es ist wirklich dieses Jahr, ich würde mal sagen, fast einen Monat früher gefühlt. Und überall sprießen schon die Gräser und die Blüten und du siehst schon an den Kirschbäumen, wie die Blüten kommen und natürlich die Magnolie ist schon fast, also es ist extrem, es ist wirklich, wirklich Frühling hier gerade.
Ja, aber dieses Jahr freue ich mich sogar wirklich drauf. Normalerweise, ich bin jetzt nicht so der extreme Sommerfan, also ich mag auch gerne den Herbst und so, das finden Leute, verstehen das manchmal nicht, aber ich finde es trotzdem auch eine schöne Jahreszeit. Aber dieses Jahr freue ich mich richtig, so ist richtig. So schön irgendwie. Es war auch so ein bisschen zu kalt manchmal. Aber wollen wir nicht über das Wetter reden?
Nee, bitte nicht.
ich habe mir ein paar Interviews von dir angeschaut. Es gibt ja so ein paar Sachen, kann man ja finden. Von dir nicht so viel. Und deswegen fühle ich mich noch mehr geehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bist jetzt nicht in jedem Podcast. Du wirst nicht inflationär die ganze Zeit irgendwie rumgekutschiert sozusagen. Habe ich das Gefühl? Ich weiß es
nicht. Nee, gerade nicht. Es gibt, das läuft ja meistens in Wellen, ne? Also wenn man wieder mehr im Gespräch ist und gerade, was weiß ich, wieder einen Film rausgebracht hat oder einen strittigen Artikel veröffentlicht oder wie auch immer, dann kommt wieder so ein Jahr, zwei, wo man überall angefragt wird und dann kann man auch ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten. Und ich bin jetzt gerade in der vergessenen Phase.
Ach echt?
Ja, eher, ja. Also wie gesagt, kommen jetzt gerade nicht so viele Dinge. Aber das kann sich, wie gesagt, immer ganz, ganz schnell ändern, weil, wie gesagt, du musst halt wieder Tagesgespräch werden, es ist immer wieder sehr lustig, dann erinnern sich wieder alle, ach so, stimmt, den Levi, den könnte man auch mal wieder einladen. Und dann wirst du wirklich wieder querbeet durch mehr oder weniger jede zweite Frage wirst du angerufen, alles, was dann wie auch immer zu Antisemitismus, Judentum, Geschichte, deutsche Befindlichkeit, was auch immer ist, das kann dann ganz schnell gehen und dann bist du wieder in jeder dritten, keine Ahnung, Kultursendung drin.
Mhm. Und magst du so Phasen gerne? Also magst du lieber so ruhige Phasen oder lieber, wo alle dann kommen und wo du eher im Mittelpunkt stehst?
Ehrlich gesagt, glaube ich, da ich ja dann doch auch ein verdeckter Narzisst bin, würde ich sagen, ich mag dann doch die turbulenten Phasen, wo ich im Mittelpunkt bin, dann doch lieber, weil das Gefühl, vergessen zu werden, zumal in meinem Alter und auch in meinem Beruf, ist nicht so richtig angenehm, muss man sagen. Weil, was heißt vergessen? Ich meine, das ist, wie gesagt, das ist natürlich auch durch eine narzisstische Brille formuliert. Letztendlich werde ich natürlich nicht vergessen, aber du bist halt nicht mehr hot shit, so. Und das ist, wenn man älter wird als Künstler, grundsätzlich glaube ich, und das betrifft sowohl Männer wie Frauen, bist du sowieso ein Stück weit im Kampf gegen die Unsichtbarkeit. Weil tatsächlich Menschen, die, ich sage es mal, jetzt im letzten Drittel ihres kreativen Schaffens sind, gerne auch mal auf die Wartebank verschoben werden. Und deswegen ist das Thema, du bist unsichtbar oder vergessen oder eben gerade nicht mehr, ich sage jetzt mal, ein erster oder zweiter Gedanke bei vielen Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen, schon eher unangenehm.
Ja, ich habe witzigerweise in einer meiner letzten Sendungen mit der Schauspielerin Eva Habermann haben wir ganz kurz das Thema angerissen, so über diese Vergessenheit, aber auch, also Schauspieler haben ja da nochmal einen Vorteil, weil sie dann nicht so ganz so schnell, sie sind noch verewigt im Film, vielleicht als jetzt so der Otto Normalo auf der Straße, sage ich mal. Also mit dieser Vergessenheit und wie schnell das geht, wenn man sich überlegt, so was weiß ich, die Schauspieler, die in den 20er Jahren total angesagt waren, die kennen wir heute alle nicht, nur noch so ein paar, ja. Und dann war.
Frag mal eine jüngere Generation, ob sie, ich sage jetzt mal, Al Pacino oder keine Ahnung, oder Meryl Streep oder Dustin Hoffmann kennen. Also da ist schon große Leere teilweise. Also das ist schon auch, selbst bei Stars und wirklich, also Heroes unserer Zeit oder der 60er, 70er, 80er Jahre, die werden dann zwei, drei Jahrzehnte später, ist manchmal schon absolute Vergangenheit für die, also wo man sich manchmal gar nicht vorstellen kann. Ich habe Kinder, die, also ich sag mal, Ende der Teenzeit und Anfang der Twenzeit sind, und da merke ich schon, also mit welchen Namen und mit welchem Alter sie sich wirklich beschäftigen, und für die ist das total alter Schnee, so jemand wie Robert De Niro oder Dustin Hoffmann.
Ja. Ich habe ja auch immer das Gefühl, mir geht es mit manchen Schauspielern so, was weiß ich, Sylvester Stallone oder so, dann sehe ich den und ich sehe immer in ihm Sylvester Stallone. Aber meine Tochter, die ist 15, die sieht halt einen alten Mann in ihm. Also sie denkt halt so, wer ist denn der Opi? Und ich denke so, das ist
doch. Es ist auch was Normales. Ich will das jetzt auch gar nicht negativ bewerten. Das ist halt, das sind die Gezeiten. Und ja. Sich dagegen oder sich darum zu jammern oder sich zu beklagen, dass man, ich sage jetzt mal, mit 60 oder mit 70 nicht mehr so hot ist wie mit 40, ist auch Bullshit. Also natürlich ist es etwas Normales, dass es eine Ablöse gibt, dass eine junge Generation nachwächst, dass die junge Generation auch manchmal spektakuläre, neue und auch wilde Ideen hat und natürlich die alten auch ablöst. Das ist ein völlig normaler Prozess. Und trotzdem kann ich nicht leugnen, dass er ein Stück weit auch wehtut.
Ja, das Ding ist ja auch, dass umso älter wir werden, wir erleben das ja auch alles zum ersten Mal. Also dieses Älterwerden oder dieses, wie unsere Helden auf einmal auch älter werden, oder dass man sich gar nicht mehr vorstellen, oder früher konnte man sich ja nicht vorstellen, dass diese ganzen Schauspieler, die man kannte, dass die irgendwann in Vergessenheit geraten. Also das konnte man sich null vorstellen, ja. Wenn man in den neuen Film von dem und dem gegangen ist, ja. Und so, und jetzt erleben wir das auf einmal, und ich denke, unsere Eltern, Großeltern haben sowas Ähnliches auch schon erlebt, ja.
Ja, natürlich.
Weise. Das heißt aber, dir wäre es schon wichtig, dass man sich an dich erinnert, solange es möglich ist.
Das ist eine schwierige Frage, Chris.
Die Chancen sind ja schon da, weil du hast ja eben auch bekannte Filme gemacht und so weiter. Irgendjemand wird das ja irgendwann wieder entdecken, selbst wenn es in Vergessenheit geraten würde, ja?
Also, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich versuche das natürlich sowohl aus einer persönlichen wie aus einem größeren Zusammenhang heraus zu beantworten. Aus dem persönlichen Zusammenhang würde ich sagen, ja, ich würde gerne eine Art Spur hinterlassen. Ich würde mit den Werken oder mit den Filmen oder den Stücken oder was auch immer ich gemacht habe, gerne ein Stück Erinnerungskultur bleiben, weil ich mir den Arsch aufgerissen habe und versucht habe, auch einen sehr persönlichen, aber auch leidenschaftlich und meiner Meinung nach auch teilweise kontroversen, ambivalenten Blick auf bestimmte Dinge zu werfen, von denen ich mich freuen würde, wenn sie nicht einfach vergessen würden. Dazu kommt natürlich auch die Krux bei Filmemachen, dass Filme oft sehr schnell vergessen werden, gerade weil sie in unserer heutigen hochgradig turbokapitalistischen Filmbranche halt nur so lange im Kino laufen, wie sie eben laufen. Also ich habe Filme gehabt, die sind am Donnerstag, da wurde am Donnerstag schon von den damals noch prekären Donnerstagzahlen schon darüber entschieden, ob der Film überhaupt am Montag noch läuft, also sprich nach dem ersten Wochenende. Das sind natürlich unglaublich schmerzhafte Verhältnisse, wenn du dir überlegst, dass du für so einen Film jahrelang gekämpft hast und monatelang im Schneiderraum warst und dir wirklich, wirklich alles zusammengenommen hast, was du an Wissen und an Können und an Liebe und Leidenschaft in diesen Film reingelegt hast. Und die Tatsache, dass dann so ein Film nach ein paar Tagen oder wenn es gut geht, eben nach ein paar Wochen weg ist und dann auch aus dem Blick, aus dem Sinn und dann irgendwann mal vielleicht im Fernsehen ausgestrahlt wird, da ist es dann die Frage der Verwaltungs- oder der Programmdirektion, ob der Film überhaupt 20.50 Uhr tauglich war oder ob er nicht sowieso in die 23 Uhr Schiene kommt. Heute hat man noch ein Stück weit die Mediathek, aber auch die ist natürlich völlig überramscht. Das ist ja unglaublich, dort irgendwie einen Film zu finden. Da muss man ja schon wirklich spezifisch suchen. Also ich will damit nur sagen, Filme haben sowieso eine sehr begrenzte Halbwertszeit und wenig Filme bleiben im kollektiven Gedächtnis wirklich hängen. Und vom großen Blick, das wollte ich dazu noch sagen, könnte man natürlich sagen, es ist wirklich total unwichtig, ob man sich irgendwann mal an die Danny Levy-Filme erinnert oder nicht. Ich glaube, Menschen, die mit einem meiner Filme irgendwann mal eine Art starkes emotionales Erlebnis gehabt haben, ob das jetzt die frühen Filme waren, in denen die, wo ich immer wieder zum Beispiel Robbie Kalle-Powell höre, dass Studenten, die in irgendwelchen Studentenstädten gelebt haben und den Film Ende der 80er Jahre gesehen haben, dass das für sie ein ganz starkes Erlebnis war. Einfach so eine WG und so Männer, verzweifelte, irgendwo auch haltlose Männer in so einer WG zu sehen, die irgendwie komische Verhältnisse mit ihren Freundinnen und Frauen haben und so. Also, dass das irgendwie für die was bedeutet hat, da merke ich schon, da bleiben dann die Filme eben individuell im Gedächtnis. Aber das, ob man dann mit so einem Film, selbst mit einem Erfolgsfilm wie Alles auf Zucker, dann im deutschen Kanon des deutschen Films irgendwie bleibt. Und darüber reden wir schon gar nicht über international. Also weil meine Filme sind nun international überhaupt nicht bekannt. Das ist eine andere Frage. Und da weiß ich jetzt auch gar nicht. Natürlich würde man sich das wünschen, aber ob das in irgendeiner Form möglich ist, kann ich nicht beurteilen.
Aber das Internationale, war das immer auch so eine Idee oder so ein Wunsch, dass du gesagt hast, ich würde eigentlich ganz gerne, eigentlich, dass man wirklich keine Grenzen mehr hat, dass man eigentlich generell bekannt ist mit den Filmen, mit den Werken oder dass die Werke bekannt sind. Jetzt geht ja nicht nur um die Person, ja.
Ja, natürlich, Chris, man macht einen Film, damit er möglichst von möglichst vielen Menschen und am liebsten auch von Menschen auf der ganzen Welt gesehen wird, weil ich bin ja nun kein, wie soll ich sagen, ich bin ja nun kein Malen nach Zahlen berufstätiger Mensch, sondern ich bin jemand, der das, was ich mache, aus Leidenschaft macht und mich sozusagen selbsternannt zum Filmemacher aufgeschwungen habe, weil ich der Meinung bin, dass ich gerne auf diese Art mit diesem Umgang mit Figuren und mit Themen und mit Humor und mit Tragik und mit Komik Geschichten erzählen möchte. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass die Filme auf der ganzen Welt zu sehen sind. Und die Internationalität jetzt gar nicht grundsätzlich vom Glamour-Faktor, sondern einfach nur von der Verbreitung her, ist natürlich auch immer eine Art Zeitgeschehen. In jeder, ich sage jetzt mal Dekade oder in jeder Phase des großen Filmemachens gibt es halt Filmemacher, die zum richtigen Zeitpunkt in einer entsprechenden Welle sind und die dann komischerweise auf die eine oder andere Art, manchmal unerklärlicherweise auch, zu Weltruhm gekommen sind. Da gibt es Filme oder die Zeit von Wim Wenders, wo man sich schon fragt, wie konnte das sein, dass so jemand wie Wim in dieser Zeit tatsächlich auf der ganzen Welt oder zumindest in großen Filmnationen irgendwie so einen Namen erlangt hat, den er dann auch nicht mehr verloren hat. Und das passiert sehr selten und viele von uns haben sozusagen diesen Sprung außerhalb Deutschlands nie wirklich geschafft. Das hängt damit zusammen, dass viele von unseren Filmen auf großen internationalen Festivals, vor allem in Cannes oder in Venedig, gar nicht genommen wurden oder gar nicht gezeigt wurden. Und dadurch hat der deutsche Film auf eine bestimmte Art und Weise eben auch stagniert. Und Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich angefangen habe, Filme zu machen, also ich sage jetzt mal Ende der 80er und dann 90er Jahre, dass der Filmhandel, also die Verbreitung des deutschen Films im Ausland durch Weltvertriebe noch wesentlich flüssiger war, meiner Meinung nach, als wie es heute ist. Also heute ist es sehr, sehr schwierig, einen deutschen Film weltweit zu verkaufen. Es gibt immer Fälle natürlich, aber viele Filme reisen eben nicht mehr so gut.
Aber auf der anderen Seite ist das nicht auch, also ist nicht der Vorteil der Streamingdienste auch passiert? Also wenn man das mal, Streamingdienste haben sicherlich Vorteile und Nachteile, aber im Sinne von, dass dann die Streamer kommen und sagen, wir produzieren in dem Land, das ist dann im Grunde eine deutsche Koproduktion oder so. Also da sind die Möglichkeiten noch ein bisschen anders. Aber hat sich das verändert, oder?
Also du musst natürlich deinen Film oder dein Film muss dann an einem Streamingdienst verkauft werden, nachträglich.
Oder so, ja, oder so.
Oder halt mit dem Streamingdienst gemacht werden. Das ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Ich weiß nicht, ob das unsere Zuschauer und Zuhörer wirklich interessiert, wie sich das mit den Streamingdiensten verhält. Ich bin der Meinung, dass es also schon eine sehr zwiespältige Angelegenheit ist, weil die Streamingdienste, vor allem im Netflix voran, ihren Geschmack massiv geändert haben in den 10, 15 Jahren, wo sie jetzt auf dem Markt sind. Und immer mehr, also ich empfinde Netflix inzwischen fast so eine Art RTL2-Programmbude. Also ich habe das Gefühl, dass die wirklich immer spekulativer und immer primitiver werden. Und dass eigentlich das, wofür sie mal eingestanden sind, nämlich ein wirklich starkes, inhaltliches und auch gewagtes, alternatives Fernsehen zu machen, was eben, ich sage es mal, bei uns die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch in Amerika die großen staatlichen Sender oder Konzernsender in dem Sinne nicht machen wollten oder konnten, weil sie halt so Formatvorstellungen hatten, die halt dann doch ganz schön bieder waren. Da wollten die Streamer mal reingrätschen oder haben auch reingegrätscht und haben wirklich starkes, gewagtes Fernsehen gemacht. Das geht auch langsam weg. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass man hat ja alle Rechte eines Filmes an so einen Streamer abgegeben. Das ist jetzt bei der Serie, die ich gemacht habe für Paramount Plus, auch so gewesen. Faktisch verkaufst du oder gibst du alle Rechte dem Streamer auf echt lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das 15 Jahre oder 10, 15, 20 Jahre sind. Und der Streamer kann, wie wir jetzt gerade auch aktuell sehen, dann auch deine Serie einfach, wenn es vom Konzern, vom Mutterhaus irgendwie befohlen wird, nach ein paar Monaten vom Streamer runternehmen und dann bist du eigentlich faktisch lebendig begraben, weil du gar keine richtigen Rechte mehr hast. Wir versuchen gerade dagegen anzukämpfen, weil das ja diese Säuberungsaktion, würde ich es fast schon nennen, die auf den Streamern in den letzten Wochen und Monaten passiert, bei Sky, aber auch bei Netflix, auch bei Disney, auch bei Paramount Plus vor allem, die halt die Originals dann alle runternehmen und wo man gar nicht weiß, was ist damit passiert, ob sie direkt verschreddern oder zerschreddern oder ob sie nochmal weiterverwerten. Das ist ja ein Riesenthema und diese ganze rechte Geschichte, wo man dann Filme oder Serien eben hingibt, ist natürlich schon immer eine sehr komplexe Angelegenheit, weil eben du als Produzent eben sehr, sehr viel weggibst oft und dadurch auch gar nicht wirklich die Möglichkeit hast, dich eigenständig um deine Kinder, sage ich jetzt auch mal in Anführungsstrichen, oder deine liebgewordenen Filme und Serien eben zu kümmern.
Ja, ich finde das super interessant, was du erzählst. Das ist letzten Endes auch von aus die einfach die andere Sicht. Also wenn man als Konsument da dran geht, beziehungsweise junge Leute eher, würde ich sagen, ja. Also wenn ich auf Netflix gehe und einfach nur schaue, was es gibt, für mich ist es auch wie so ein Convenience Store. Also es ist wie so Läden, solche Ketten, wo ich reingehe und weiß immer, wo irgendwas liegt. Also so habe ich das Gefühl, ist es bei Netflix auch. Die sagen, ja, hier ist das und wir produzieren eigentlich auch immer das Gleiche, damit du nicht enttäuscht wirst und nicht überrascht, weil Überraschungen sind nicht gut. Also so. Ja. Das heißt, du kannst auf alles klicken, wenn das da dein Interesse ist, dann wirst du immer ähnlichen Brei bekommen. Und das ist natürlich für Leute, die wirklich Filme lieben, ist es fast der Tod, weil das ist ja auch der Tod der Kreativität, kann man sagen. Ja, das ist deswegen, also Ich habe meine Tochter sehr stark sozusagen mit Filmen auch malträtiert, dass sie so eine gewisse Bildung hat und auch unterscheiden kann bei den Streamern, was ist gut und was ist nicht gut. Also weil das ist auch nochmal wichtig, weil es gibt natürlich auch so Freundinnen von ihr, die gucken sich, die klicken irgendwas an, weil vielleicht gerade das Coverbild toll aussieht und dann sind die enttäuscht von dem Film und dann denken die, ach so, das ist also Film, theoretisch, wenn man nicht so viele kennt, ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, aber auf der anderen Seite ist das für Leute, die sich für Filme interessieren, halt so wichtig. Und ich habe ja immer das Gefühl, in Deutschland ist ja auch ein bisschen so eine Nische, also dass man sagt, letztens hatte ich den Regisseur Christian Allwart in der Sendung und der sagte irgendwie, er hat irgendwie gelesen, der Durchschnittsdeutsche geht einmal im Jahr ins Kino. Und ja. Das finde ich eigentlich erschreckend. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Der geht dann in Avatar oder so, also so irgendwas Großes für die ganze Familie, ja. Und das ist natürlich etwas, was ja auf der, also was eben auch dazu gehört, dass wir vielleicht auch an, also ich weiß nicht genau, das ist schwierig, wenn man selber Filme so liebt, zu verstehen, warum Leute, für Leute das so eher was Außenstehendes ist, ja, finde ich.
Ja.
Also wir sind da irgendwie nicht weitergekommen. Ich weiß aber nicht, an was es liegt, ob es an dem daran liegt, wie die Filme hier sind, oder ich habe keine Ahnung, an was es liegt. Oder ob die Deutschen einfach nicht so sind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja.
Ich kann dir leider jetzt nicht mit der, also statistisch mit den europäischen Vergleichszahlen aufwarten. Das würde ich unglaublich gerne tun. Ich habe mal tatsächlich gehört, ich glaube, es war ein bisschen mehr als einmal. Ich dachte, es waren 1,4 Besucher pro Jahr. Aber es bleibt natürlich extrem wenig, während zum Beispiel in Frankreich der durchschnittliche Franzose wohl 6-mal im Jahr ins Kino geht. Also das ist da sozusagen schon eine doch 4-mal häufigere Kinofrequenz quasi gibt. Ich glaube, dass es schon noch eine Schicht gibt von Menschen, die öfter ins Kino gehen und die natürlich das Kino auch als kollektiver Erlebnisort auch nach wie vor wirklich umarmen, weil es natürlich tatsächlich, das muss man einfach nicht nur als Kinomacher, sondern auch objektiv ehrlich gestehen, im Kino wirklich ein anderes Erlebnis ist, als wenn du zu Hause, selbst wenn du einen Beamer und keine Ahnung, noch eine 5.1 Anlage irgendwie hast. Aber es bleibt natürlich ein kollektives Erlebnis, wo man mit Menschen zusammen in einem Saal sitzt, wo man eben nicht einfach auf Stopp drückt, wenn man irgendwie pinkeln muss oder wenn man dann sich doch nochmal ein Bier holt oder was weiß ich, sondern wo man einfach wirklich in einem Zug sitzt, der eben der Film ist und durch dieses Erlebnis einfach durchgeht und da gibt es auch kein Stoppen und kein Verschieben und was weiß ich. Das ist schon was anderes, du hast einen anderen Sound, du hast trotz allem ein anderes Bild. Die Filme, viele Kinofilme sind wirklich für diesen großen Raum gemacht und eben nicht für den Bildschirm mit allem, was das Filmemachen eben beinhaltet. Alleine schon, wie du die Bilder gestaltest, wie du Bewegungen gestaltest und so weiter und so fort. Ich erlebe immer wieder, dass Filme, die bei mir am Fernsehen oft nicht wirklich gezündet haben und wenn ich sie dann entweder vorher oder nachher im Kino sehe, dass die tatsächlich auch einen ganz anderen Impact auf mich haben. Aber natürlich gibt es Menschen, die das machen. Die jungen Leute sind immer, habe ich das Gefühl, immer weniger ins Kino gegangen. Das hängt auch ein Stück weit damit zusammen. Übrigens auch nicht zuletzt auch durch Corona nochmal massiv runtergegangen, weil man einfach gemerkt hat, du kriegst so viel Film-Content für das gleiche Geld wie eine einzige Kinokarte. Also es hat sicher teilweise wirtschaftliche Gründe, dass die Leute nicht ins Kino gehen oder nicht oft ins Kino gehen. Das betrifft natürlich auch, dass solche Leute auch wenig ins Theater gehen oder gar nicht in die Oper gehen und was weiß ich. Also es gibt viel, viel künstlerische Arbeit, die einen Überlebenskampf führt, sage ich mal, und ohne Subvention manchmal gar nicht wirklich überlebensfähig wäre. Und wenn du teilweise auch ins Boulevardtheater oder wo auch immer gehst, genauso wie ins Arthouse-Kino, dann ist das Publikum weitgehend so weißhaarig wie ich. Also wir reden dann wirklich über eine ein älteres Bildungsbürgertum, was diese Art Kultur am Leben erhält. Und dass die jungen Leute eigentlich in solche Live-Veranstaltungen, klar, die gehen in Konzerte und auch so, also natürlich gehen die auch aus und natürlich gehen die auch in Bars und gucken sich Live-Musik und so weiter an. Das ist gar keine Frage. Natürlich, es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Angebot in unserer Welt. In allen, du kannst, gerade wenn du in deiner Stadt, ich weiß gar nicht, wo du wohnst, Chris, aber
in Darmstadt.
In Darmstadt, Frankfurt. Ja, aber auch, klar, überall gibt es dann doch eine ganze Menge Möglichkeiten, was man eben mit seinem Geld und mit seiner Zeit tut. Und da ist die Konkurrenz riesig und das Kino hat einen sehr massiven Überlebenskampf. Und Filme, die nicht wirklich ein, ich sage jetzt mal, ein Eventcharakter haben, also gute Filme, die einfach nur gut sind, ja, die aber darüber hinaus nicht sensationell sind, die eben nicht sind, was weiß ich, wie Revenant oder keine Ahnung, irgendwie so ein Mega-Ereignis, was Inarritu da gemacht hat, irgendwie so ein, wo man einfach sagt, das ist Once-in-a-Lifetime-Erlebnis, was ich da im Kino gehe und die Leute müssen dann da reinströmen, weil sie einfach sagen, das musst du sehen. Also Filme, die einfach nur gut sind, wo man sagt, man hat einen tollen Abend, man hat auch wirklich eine starke emotionale Zeit im Kino erlebt, werden oft nicht mehr gesehen, weil sie diesen Eventcharakter zu wenig haben. Und wir Filmemacher stehen jetzt manchmal tatsächlich unter dem Druck, dass wir das Gefühl haben, wenn man einen Film macht, dann muss man wirklich diesen genuin einzigartigen, besonderen Film machen, was ja ein Druck ist, mit dem wir gar nicht in der Richtung umgehen können. Und das ist auch nicht wirklich planbar. Manchmal werden ja Filme sozusagen völlig unerwartet zu einem Ereignis. Ja. Und andere Filme, die als Ereignis geplant sind, haben entweder eben gerade das falsche Timing, das ist bei Filmen übrigens auch immer ein Thema, kommt der Film, zu welcher Zeit kommt ein Film genau dann raus? Das ist ja nicht zu antizipieren, wenn man einen Film, keine Ahnung, 3-4 Jahre früher anfängt zu entwickeln und dann 2 Jahre vorher dreht und bis er dann im Kino ist, dann sozusagen die Zeit schon sich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Du kannst einen Film über Krieg machen, wie jetzt zum Beispiel im Westen nichts Neues. Kein Mensch wusste wahrscheinlich in der Zeit, als sie den Film angefangen haben zu produzieren, dass der Film deswegen so eine Aktualität kriegt, weil es der Ukraine-Krieg gibt. Also das ist, das sind immer so Zufälligkeiten oder eben auch Timing-Fragen.
Hat man nicht mal bei Kubrick auch gesagt, dass zum Beispiel er Full Metal Jacket, dass der auch zu spät ins Kino kam, weil er letzten Endes, also ich glaube, das war auch so eine Story, weil dann war auch so ein Boom der ganzen Kriegsfilme. Und dann hat er das auch noch gemacht, aber das war irgendwie so der Nachläufer. Also das war irgendwie so, das war schon die Zeit wieder vorbei.
Ja, das kann sein.
Das gibt's manchmal, gell? Weil ich habe momentan das Gefühl, bei diesen es gibt momentan ganz viele Musikbiografien. Und ich glaube, das kommt durch Bohemian Rhapsody, glaube ich. Dadurch, dass der so ein Erfolg war, Rami Malek damals den Oscar bekommen hat. Und jetzt kommen die alle auf einmal an die Oberfläche. Die wurden alle schon vor 1-2 Jahren produziert. Und jetzt, so, es gibt's ja manchmal, gell? Dieser Boom, der auf einmal dann entsteht, ja.
Und ja, halt auch das, klar, es gibt natürlich, klar, das gibt es auch. Wir können jetzt da weiter so allgemein darüber sprechen. Ich will damit nur sagen, wir sind auf einem, also als FilmemacherInnen, als SchauspielerInnen, als KünstlerInnen, die wir für dieses doch sehr teure Medium arbeiten, das ist ja nicht Bilder, die dann irgendwie 150 Jahre auf irgendeinem Dachboden wiederentdeckt werden, die mal jemand einfach gemalt hat mit seinen Farben, ja, sondern das ist ein teures Medium, wo wir von Anfang an unter einem Rechtfertigungsdruck ja stehen. Übrigens auch in der heutigen Zeit, auch was die Ressourcen betrifft, auch die Ökoressourcen. Film ist, was die CO2-Bilanz betrifft, in der Regel wirklich ein schwieriges Medium, weil wir sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Energie und CO2 verpuffen und in die Luft jagen für ein Kunstprodukt, was eben unter Umständen gar keine richtige oder nicht diese starke Existenzberechtigung hat, die diese Ressourcenvernichtung quasi bedeuten würde, also oder rechtfertigen würde. Also das ist schon alles eine schwierige Aufgabe, und wir sind doch eh schon, also jeder Künstler oder Künstlerin, der eben aus sich heraus, aus seinem eigenen biografischen oder emotionalen Material heraus produziert oder etwas schreibt oder etwas gestalten möchte, ist ja eh schon im Hadern mit seinen eigenen Zweifeln und mit seinen Gefühlen von, man ist nicht talentiert genug oder man ist mittelmäßig oder man ist eben, also die Selbstzweifel und die Bedenken, die man hat, oder dass man sich selber nicht genügt oder dass man sich misst mit anderen, oder dass gerade nebenher ein Film rauskommt, man geht ins Kino und denkt, wow, ist das ein großartiger Film, warum mache ich überhaupt noch Filme? Also all die, mit dem Problem haben wir ja sowieso schon zu tun. Und dann arbeitest du eben auch noch zusätzlich für einen Markt, der immer wieder sehr bröselt, ja, wo wir uns überlegen, wer geht denn überhaupt noch ins Kino? Für wen machen wir die Filme? Wie können wir die Filme so produzieren oder so machen und so verwerten, damit sie dann auch wirklich gesehen werden und es sich auch gelohnt hat, diese Filme zu machen? Und zwar eben nicht nur vom narzisstischen Standpunkt her, sondern auch von der Ressourcenperspektive her. Und das sind schon große Fragen, die mich schon echt umtreiben und die, von denen ich auch spüre, dass sie jetzt jüngere und ältere FilmemacherInnen im Moment schon ganz schön beschäftigen, wie das Verhältnis auch der Lebenszeit, der Energie, der Kraft, der Liebe, der Leidenschaft, die man da reinsteckt, im Verhältnis zu dem ist, was man dann wirklich zurückkriegt.
Also ich finde das ja ganz schön, was du, und das habe ich im Interview auch mal eins gesehen, wo du das gesagt hast, diese Liebe zum Kino, dieses Abschalten, dass du da so reingesaugt wirst in diesen Film dann und so weiter, oder auch gern früher irgendwie gern nachmittags ins Kino gegangen bist, und dann halt auch dieses, als du nach Berlin gekommen bist, dass du dann, dass es so Filmnächte gab, wo man irgendwie abends ins Kino gegangen ist, morgens wieder rausgekommen ist. Du bist ja eigentlich erst relativ spät mit Film in Verbindung gekommen, gell, habe ich jetzt gehört. Und was mich mal interessieren würde, ist so diese, als du damit in Berührung gekommen bist oder auch solche Filmnächte durchzecht hast sozusagen, ja, also da wirklich da reingestiegen bist in das Ganze. Was hat es denn mit dir gemacht? Hat das so eine Sehnsucht auf einmal gestillt, diese Geschichten, die dir da präsentiert worden sind? Hat das deine Fantasie angeregt? Was ist mit dir in dem Moment denn passiert, dass du gesagt hast am Ende, das mache ich jetzt auch?
Ja, also ich muss schon sagen, wenn ich jetzt zurückblicke in meine Jugendzeit, würde ich mal sagen, also in die Zeit, ich sage jetzt mal ab 14, 15, war ich schon immer fasziniert vom Schreiben. So, mich haben Autoren und Autorinnen, das waren glaube ich damals tatsächlich vor allem Autoren, aus dem 20. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts damals schon sehr fasziniert. Ich habe die Bücher gelesen, ich habe selber angefangen, Kurzgeschichten zu schreiben. Ich hatte in dem Alter auch eine Schülerzeitung mit einem Freund. Ich habe auch dort Kurzgeschichten veröffentlicht und so. Also es war immer schon, Schreiben und Geschichten erzählen war tatsächlich immer schon ein Stück weit meine Welt. Auch die Probleme oder die, ich sage jetzt mal, die Themen, die mich damals umgetrieben haben als Jugendlicher, wollte ich auch gerne aufschreiben und so. Also das war immer schon so ein Zugang, den ich hatte. Aber wie du zu Recht gesagt hast, wir sind eigentlich weitestgehend ohne Fernsehen aufgewachsen, und Kino war in der Zeit, in der ich groß geworden bin, in meinem Leben nicht sehr präsent, absolut nicht. Ich habe dann irgendwann mal so mit 17, 18 angefangen, so Arthouse-Filme zu gucken. Ich kann mich an früher Cassavetes-Filme, an Tarkovsky erinnern. Es gab so ein paar Geschichten, aber es waren sehr, sehr vereinzelt, und Kino hat sich für mich noch nicht so richtig erschlossen. Wohingegen ich in der Zeit, also so im Alter zwischen 18 und 22, sehr aktiv im Theater war, weil ich ja in einer Theatergruppe damals in Basel gespielt habe, für Jugendliche und über diese Theatergruppe dann auch noch überhaupt nach Berlin gelandet bin. Und erst in Berlin, das hast du völlig richtig auch in Erinnerung, gab es dieses wirklich lebendige Kinonetz von vielen kleineren und größeren Kinos, Arthouse-Kinos, von kommerziellen zu weniger kommerziellen Arthouse-Kinos, die eben lange Nächte gemacht haben, die Retrospektiven gemacht haben, in denen man richtig viel ins Kino war. Und ich habe eigentlich das Kino erst dann so mit 22, 23 in Berlin so richtig für mich entdeckt und habe gemerkt, dass das eigentlich die Erzählweise ist oder das Medium ist, wo ich meine Geschichten am liebsten erzählen möchte. Weil ich Film in seiner mannigfachen Möglichkeit, auch der Perspektivewechsel, der Zeitreisen, sage ich es mal im weitesten Sinne, das hat ja auch mit Rückblenden und Vorblenden und mit Surrealität und auch überhaupt der Kraft des Bildes einfach sehr, sehr für mich entdeckt habe und in der Zeit dann auch spannender fand als die Möglichkeiten, die ich auf der Theaterbühne erlebt hatte in der Zeit, in der ich eben Theater gemacht habe. Und von da weg war ich eigentlich von Film infiziert, habe aber trotzdem, das muss ich schon sagen, meine Liebe zum Theater auch nie aufgegeben. Also ich habe immer wieder mal Theater inszeniert und ich gehe auch gerne ins Theater und ich finde Theater als Live-Ort für eigentlich dann doch als genreverwandtes Medium oder Kunstform immer noch für mich eine echte Alternative, eine echt starke Alternative auch.
Also war das auch dieses Geschichtenerzählen, sag ich mal, und dann Filme und so weiter, war das für dich auch eine Flucht oder so? Also weil ich meine, ich habe ja früher auch Kurzfilme gemacht und ich habe seit 4 Jahren so eine Film-Talkshow auf YouTube, die ich mit ganz viel Kabarettisten, Comedians mache und so weiter. Auch ein bisschen nischig, wir wachsen auch ganz schwierig, weil die Filmelei, ja. Und als Kind, und ich war immer filmbegeistert von Anfang an, ja, irgendwie so. Und ich bin relativ isoliert groß geworden, hatte nicht viele Freunde und so. Und ich habe wirklich in diese Filme, das war so eine Flucht rein in diese Welt. Ich glaube auch, bin auch ohne Vater groß geworden, irgendwie dann diese auch viele Männer da in diesen Filmen, das waren so ein bisschen wie meine Vorbilder, meine väterlichen Vaterfiguren sozusagen, väterliche Vaterfiguren, gutes Wort. Also so, das meine ich so. Ging dir das auch oder hatte das bei dir gar nichts damit zu tun?
Das sind eigentlich ganz gute Fragen, die du da stellst. Ich kann es dir, das ist schon fast eine psychoanalytische Frage auf eine Art. Ne?
Ja, muss ja nicht so tiefgreifend sein.
Wenn man so eine Frage ehrlich beantworten möchte, dann muss man schon ein bisschen tiefer graben als... Also es war auf jeden Fall so, dass ich mein Elternhaus und das Leben, was ich erstmal in der Schweiz, ich bin ja in Basel aufgewachsen, gelebt habe, im Vergleich zu der Welt, in die ich eintauchen konnte, in Romanen oder eben dann später auch in Filmen, sehr eintönig fand und dann doch sehr begrenzt. Also wo ich das Gefühl hatte, dass die Grenzen oder die Möglichkeiten, mich zu entwickeln oder mich auszubreiten oder dahingehend zu denken oder so zu denken, dann doch sehr limitiert waren in meinem eigenen Leben und dass ich mich nach einer Ausweitung dieser Grenzen und nach einem größeren und auch universelleren und auch stärkeren emotionalen Erlebnis gesehnt habe. Klar hatte ich meine erste Freundin in der Zeit und dann meine zweite Freundin und natürlich habe ich auch die Liebe mit seinen Höhen und Tiefen eben nicht nur im Kino, sondern auch in meinem eigenen Leben erlebt. Aber es gab tatsächlich eine ganze Menge Bereiche in meinem Leben, die ich als sehr eben beschränkt empfand und wo das Kino mich in eine Fantasiewelt oder in eine Erweiterung meiner Imagination hinein entführt hat, die ich extrem reizvoll empfand, weil ich das Gefühl hatte, ich muss weiter weg spazieren gehen können mit meinen Ideen, mit meinen Fantasien. Und da waren gerade, weil ich Tarkowski jetzt zufällig, kam mir der gerade in den Sinn, Tarkowski erwähnt habe, natürlich war die Welt von Tarkowski, der nun wirklich aus einem völlig anderen kulturellen Hintergrund kommt als ich, und ich weiß gar nicht, was ich als 18- oder 19-Jähriger an Stalker oder Nostalgia oder wie auch immer irgendwie empfunden habe, das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, weil die Filme waren ja nur wirklich, also sehr, sehr weit weg von meinem Erfahrungsbereich. Und trotzdem habe ich einfach gemerkt, dass diese Art von Poesie oder eben auch diese in Bildern einfach hinein, also in die Träume oder in die Tagträume hineinreichende Realität des Films mich unglaublich, ja, stimuliert, aber auch, also auch wirklich mitgerissen hat irgendwo. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht nur in meiner wiedererkennbaren Realität bleiben.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich glaube halt auch, dass man, ich weiß nicht, ob man, also manchmal ist es vielleicht eine Sehnsucht, manchmal ist es vielleicht auch ein Schmerz, aber irgendwas durch irgendein Gefühl entsteht, so wie dieses Feuer, was einen irgendwie antreibt, dann nach vorne zu gehen. Und das, wenn das, solange das Feuer brennt, solange macht man ja weiter. Also das ist ja so, oder, also versucht man was zu kreieren, versucht man was zu erreichen, das meine ich so ein bisschen damit. Wenn man das alles nicht hat, es gibt immer einen Ursprung, glaube ich, und wenn man den nicht hat, glaube ich, dann hat man auch wahrscheinlich kein Interesse daran, irgendwas zu suchen oder irgendwas zu finden, was man sucht. So ist es, glaube ich, eher besser gesagt. Ja. Deswegen fand ich das ganz interessant sozusagen. Also das heißt aber auch dann, und was ich ja interessant finde auch bei dir, ist, du bist ja Autodidakt, also du hast das ja alles dir selber beigebracht. Ja. Und das finde ich ganz toll. Ich meine, natürlich ist, wenn man sagt, wie, sagen wir mal, Truffaut oder so, ist ja eigentlich auch ein Autodidakt gewesen. Ja, ich meine, war Kritiker und so weiter, aber und hat ja dann auch mit, was weiß ich, sie küssten und sie schlugen ihn zum Beispiel oder so, ist ja ein ganz, also ich finde, ein ganz entzückender Film, und man sieht ja überhaupt nicht, dass er das nicht gelernt hat, oder?
Ja, also, kann man ja, also wenn man sich meinen ersten Film, Du mich auch, anschaut, dann sieht man schon, dass es ein Autodidaktenfilm ist, auf eine, auf eine schöne Art und Weise. Aber ich kann mich wirklich auch erinnern, Chris, als Anja Franke und ich die Idee gefasst haben, wir wollen jetzt einen Liebesfilm machen, der eben anders ist als die Liebesfilme, die wir damals in den 80er Jahren im Kino so gesehen haben. Mhm. Es gab ja schon ein Feuer, was du vorhin als Wort auch genannt hast, was wir hatten, wo wir das Gefühl hatten, wir wollen der Filmszene eine alltägliche, unkonstruierte und irgendwie auch realistischere Liebesgeschichte hinzufügen, die wir im Kino nicht gesehen haben. Jetzt muss man natürlich dazu auch sagen, die 80er Jahre waren, abgesehen jetzt vom Underground-Film eines Lothar Lambert oder eines Frank Riplo oder wie sie alle hießen, die natürlich in den 80er Jahren auch sehr subkulturelle Filme gemacht haben, aber es gab sehr viele sogenannte Liebesfilme, die waren unglaublich schwülstig und konstruiert und hatten auch so eine sehr akademische Übernote, die ich oft als unglaublich betulich und aber auch gleichzeitig auch so prätentiös empfand. Und wir wollten dem halt so eine rotzige Straßengeschichte entgegenstellen, irgendwie so. Haben dann gedacht, wir können natürlich über unsere eigene Liebesgeschichte, wir waren ja ein Paar, können wir ja einfach auch mal so die alltäglichen und irgendwie auch kindlichen oder fast schon infantilen Konflikte, die wir miteinander hatten, über das Kribbeln im Bauch und die Erotik, die langsam vorbeigeht und die Probleme, die wir miteinander haben, natürlich auch mit Eifersucht, mit Besitz und was weiß ich, all den Themen, die ein junges Paar halt so umtreibt, da kann man irgendwie auch auf eine viel direktere und archaischere Weise das kann fürs Kino erzählen. Das war eigentlich unser erster Impetus, das zu machen, und Du mich auch, war ja auch so ein Glücksfall, weil der Film hat natürlich eine unglaubliche Naivität in seiner Machart und ist ja fast schon, also die Ausgeburt des Nichtkönnens auf eine bestimmte Art und Weise. Und trotzdem hat sich gerade deswegen der Film so durchgesetzt. Wir waren in der Semaine de la Critique in Cannes. Der Film ist auch in Deutschland von ganz, ganz kleinen Verleihern mit ganz wenig Kopien zu einem relativ großen Kinoerfolg geworden. Und wir waren echt Shootingstars in Anführungsstrichen, subkulturelle Shootingstars. Der Film war Super 16, schwarz-weiß gedreht. Es war nur wirklich, also man kann den Film auch heute noch besorgen. Es ist ein richtiger Anfängerfilm. Und gerade das, was wir uns damals eben auf die Fahne geschrieben haben, dass wir das wohlerzogene, edukative Bildungsbürger intellektuelle Kino der 80er Jahre irgendwie aufmischen wollen. Ein Stück weit haben wir das natürlich auch geschafft. Und das kann auch ein Impuls sein, einen Film zu machen oder so. Manchmal ist auch der Anti-Establishment-Gedanke oder die Energie, die man hat, etwas anders zu machen als das, was da ist, kann auch ein starker Motor sein, irgendwie interessante Kunst zu machen. Auch der Film Mein Führer ist ganz stark auch entstanden als Nebenwirkungsfilm oder als Gegenfilm zu der Untergang. Also das ist schon die rebellische Kraft, die man hat gegenüber dessen, was da ist, wo man sagt, so kann man das nicht erzählen. Ich lasse das nicht, als Jude lasse ich es nicht auf mir sitzen, dass die Konstantin damals basierend auf dem Buch von, ich habe jetzt vergessen, wie der gerade hieß, der diesen Untergang gemacht hat und diese Art von Nazi-Darstellung, dieses pseudo-ernst gemeinte oder realistisch nachgebildete dieser letzten Tage im Bunker, das hat mich so wütend gemacht, dass ich gesagt habe, ich muss dagegen ein subversives, anderes Kunstprodukt entgegenstellen mit im weitesten Sinn der gleichen Thematik und habe dann Helge Schneider eben als Adolf Hitler besetzt. Und das ist natürlich, ich will damit nur sagen, die rebellische oder die Widerstandskraft oder die ist nicht unwichtig bei einem Künstler oder einer Künstlerin, dass man eben das Gefühl hat, man will der Welt nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge zeigen.
Also vielleicht auch so wie das pure, die pure Intention, die sich überträgt auf den Zuschauer, der das irgendwie merkt, irgendwie unbewusst?
Der Zuschauer ist ja schlau, oder die Zuschauerin, ja. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die Zuschauer, also die Zuschauerschaft, das Publikum dann auch wirklich spürt, auch wo ein Film genau steht und wo er eben sich, von welchen anderen Filmen sich ein Film auch abgrenzt oder eben auch bewusst auch ein Gegenmittel sozusagen initiiert. Weil oft ja so gesagt wird, das Publikum versteht das alles nicht, man muss dem Publikum alles dreimal erklären, man muss irgendwie, das ist ja oft das Argument, auf das du quasi in Fernsehredaktionen oft stößt, das versteht der Zuschauer oder die Zuschauerin nicht, der ist müde nach der Arbeit, der will nicht selber nochmal so weit denken und Geheimnisse erraten müssen und man muss ihm immer alles auf dem Silbertablett servieren und so, was ja uns FilmemacherInnen sozusagen einfach wirklich wütend macht, weil wir sagen, das kann nicht sein, der Zuschauer ist doch eigentlich schlau. Und ich habe oft gespürt, dass gerade wenn man auch im Versteckten so ein Antiprogramm zu einem bestimmten, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Konsens ins Kino bringt oder auch auf die Bühne, dass das durchaus auch richtig gelesen wird. Da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Da wird es immer die Leute geben, die natürlich verstehen, aus welcher Richtung du bläst und woher du kommst und was eigentlich unter der Oberfläche darin für eine, ich sage jetzt mal, weitesten Sinne ist ein blödes Wort, aber Message versteckt ist.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube sogar, dass die Leute auch irgendwann eine Sehnsucht danach bekommen, wenn es zu sehr erklärt wird oder zu sehr auf dem Silbertablett, wie du gesagt hast, dann irgendwann habe ich das Gefühl, irgendwann geht der Trend wieder dann, dass die Leute sagen, ich will das nicht mehr, das ist mir, ich bin doch nicht doof. Ja. Ist denn Mein Führer, dieser Film, ist das der Film, auf den du am meisten angesprochen wirst oder wurdest?
Naja, ich sage es mal an der Oberfläche, der erfolgreichste Film ist natürlich Alles auf Zucker. Und das ist genauso ein Film, der ich glaube, es ist auch ein wirklich guter Film, aber er kam eben auch glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also das Thema, wir lernen wieder, also wir holen den jüdischen Humor, den wir durch den Nationalsozialismus aus Deutschland vertrieben haben. Viele gute Komödienregisseure und AutorInnen sind in die Flucht geschlagen worden, sind sozusagen, haben Deutschland verlassen in den 30er Jahren, sind nach Hollywood gegangen, haben dort Karriere gemacht. Wir haben sozusagen einen wichtigen Teil der deutsch-jüdischen Kultur in Deutschland vertrieben und nicht mehr zurückgewonnen. Das ist sozusagen eine Wiederbelebung des jüdischen Humors in Deutschland. Also einmal diese Stimmung hat den Film genutzt. Dann war natürlich auch ein wichtiges Element von Alles auf Zucker war auch, Deutsche und Juden in der Begegnung können sich einmal außerhalb des Holocaust-Themas, wo die Juden die Opfer sind und die Deutschen die Täter sind, auf einer völlig neuen komödiantischen Bühne miteinander begegnen. Es gibt eben Deutsche und Juden in der Alles auf Zucker-Geschichte. Die Geschichte spielt heute. Die Juden sind genauso neurotisch wie die Deutschen. Auch die Juden haben miteinander aktuelle, normale Familienkonflikte, wie sie jede deutsche Familie auch kennt. Der Jude ist jetzt in dem Sinne kein Alien, sondern er ist ein Mensch wie jeder andere Mensch auch und reagiert und lebt genauso zwiespältig und problematisch und ich sage es mal tragisch, komisch wie jeder andere Mensch auch. Und diese Stimmung kam dem Film, also der Film war einfach zur richtigen Zeit da. Und diese Stimmung war reif und deswegen hat der Film so einen Riesenerfolg gehabt, abgesehen von vielen Preisen, die er bekommen hat, eben auch im Kino. Ja, weit über 1 Million Zuschauer gemacht hat. Das ist für so einen kleinen Film, der eigentlich faktisch fürs Fernsehen gedreht worden ist und dann doch als Kinofilm erkannt wurde und dann auch ins Kino gebracht wurde, aber eigentlich eher so fast schon so auf dem Umweg, ist das schon ein erheblicher Erfolg. Mein Führer ist sicher der kontroverseste Film, den ich gemacht habe und auch ein Stück weit sicher auch mit der gewagteste Film aus meiner Perspektive. Der wurde in Deutschland ganz schön missverstanden, meiner Meinung nach, und auch verkannt. Also, weil da bin ich Deutschland bis heute sauer. Also, was da wirklich passiert ist, da hatte ich das Gefühl, der wurde wirklich niedergeschrieben von vielen Feuilletons und viele ZuschauerInnen, die sich eigentlich als auch aus direkter Nachfolge zu Alles auf Zucker den Film eigentlich gerne angeschaut hätten, haben sich durch die Kritiken und durch die schlechte Stimmung, die in den Feuilletons dem Film gegenüber blies, eben auch abschrecken lassen, was ich total schade finde. Und ich bin aber nach wie vor, ich glaube, dass Mein Führer wirklich auch ein toller, starker Film ist. Da war ich irgendwie im Saft. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich wollte eine Neuerfindung des Nazi-Films. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass wir diese Art von denkmalgeschützten Aufarbeitungsfilme im deutschen Fernsehen und im deutschen Kino so stehen lassen. Ich wollte einen Film machen, der von einer jüdischen Psychoanalyse bis hin zu einem jüdischen Humor durchdrungen war und der eben auch viel subversiver war in seinem gesamten Auftritt und der auch die ganze Täter-Opfer-Geschichte nochmal neu beleuchtet. Und ich glaube, dass der Film dafür schon echt gutes Zeitdokument ist. Aber eben, wie gesagt, in Deutschland hat er einen sehr zwiespältigen Ruf und das nehme ich dem Land nach wie vor, nehme ich viele Leute immer noch übel, aber der Film ist toll und er ist da, den kann man sich auch nach wie vor anschauen.
Ja, ich finde ihn auch super und ich weiß auch noch, als der rausgekommen ist, ich habe heute auch noch mal vorhin gerade kurz vor der Sendung so ein Interview gesehen, was du zusammen auch mit Helge Schneider bei Beckmann war das damals noch, falls sich noch jemand an Beckmann erinnert, aber war mal eine ganz bekannte Talkshow. Hat man damals, also ich erinnere mich noch, auch als es angekündigt wurde damals, hat man damals mehr gedacht, ah, Helge Schneider als Hitler. Das mehr so wie so dieses der große Diktator Chaplin-artig, das wird richtig was. Und dann hat man deine Sprache als Filmemacher, als Regisseur, Autor irgendwie dabei vergessen und dadurch hat man irgendwie, wurde die Erwartungshaltung nicht erfüllt? War es das?
Genau. Es war so ein bisschen, was ich ja Deutschland oder der deutschen Filmkultur bis heute immer wieder vorhalte. Vorwerfe ist, glaube ich, zu fest oder zu starker Ausdruck, aber vorhalte ist, dass es eine, wie ich finde, sehr verklemmte Genre-Zuordnungssucht gibt quasi. Eine Komödie soll eine Komödie sein. Da ist dann eben Monty Python und eine Tragödie ist eine Tragödie und das sind zwei getrennte Genres und die sollen gefälligst nicht miteinander zu tun haben. Mein Führer ist klassischerweise wirklich eine Tragikomödie. Es gibt die Welt von Adolf Grünbaum, der unten im Keller ist mit seiner Familie, dort sozusagen eigentlich aus dem KZ gerade noch vor der Vergasung abgezogen wurde und dann da im Keller darbt, nicht weiß, wann sein Leben zu Ende sein wird, seine Familie aber quasi dahin bekommen hat, weil er die Nazis erpresst hat. Und er soll eben Adolf Hitler coachen als Psychoanalytiker und als Schauspiellehrer, damit der aus seiner Depression rauskommt. Also das ist schon eine klassische, tragisch-komische Verwicklung eines wirklich ganz, eigentlich wirklich ganz tiefen existenziellen Konfliktes mit einem Dadaisten wie Helge Schneider, wo man halt tatsächlich diesen Monty Python-Film erlebt. Und viele waren halt erschrocken darüber, dass es eben nicht die reine Komödie war, wo man einfach gesagt hat, warum haut denn der Levi jetzt nicht einfach so eine Monty Python-Komödie raus? Aber das wollte ich und kann ich auch nicht. Das ist auch nicht mein Naturell. Ich habe einen Film gemacht, der ist sehr, sehr persönlich mit allen Themen, die mich da beschäftigt haben. Da geht es natürlich auch um die schwarze Pädagogik, um die Art, wie damals Kinder in Schulen und in Elternhäusern erzogen wurde und wie diese schwarze Pädagogik, also diese wirklich sehr unterdrückende, fast schon oder folternde, auch züchtigende Pädagogik, die Kinder oder die jungen Menschen eben aus dem 19. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert für den Nationalsozialismus bestens vorbereitet hat. Wie stark sozusagen die Menschen die so durch diese Erziehung gegangen sind und eigentlich gelernt haben, A, autoritätshörig zu sein, B, Befehle zu erfüllen und C, gewohnt waren, dass sie selber gedemütigt diskriminiert werden als Kind, die besten Täter waren, die man sich vorstellen konnte für das nationalsozialistische System. Das war mir eine wichtige These und die ist natürlich kein Monty Python-Film in dem Sinne. Und da habe ich halt gemerkt, da bin ich teilweise auf große Ratlosigkeit gestoßen und eben auch große Ablehnung und das war ein bisschen schade. Aber trotzdem war auch die Zusammenarbeit mit Helge großartig. Und ich glaube auch, dass der Film trotzdem auch eine ganze Menge Monty Python-Elemente hat. Und er hat ja auch wirklich total lustige Sachen. Also der hat ja auch als Komödie funktioniert. Aber klar, es war für das, ich sage jetzt mal, für das alles auf Zucker, etwas bildungsbürgerliche Komödienpublikum, war der Film zu drall und vielleicht auch zu komödiantisch durch Helge Schneider. Und für das Helge Schneider-Publikum war er eben dann auch zu tragisch, auf eine Art. Und da fiel dann so ein bisschen zwischen Baum und Borke.
Aber du warst nicht auf die sozusagen auf die Unzufriedenheit der Kritiker und Kinozuschauer nicht vorbereitet. Also teilweise. Es fanden ja viele dann
Naja, ich
gut,
dachte
aber.
schon, also wir wussten schon, dass wir einen kontroversen Film drehen werden. Und das war auch absolut groß auf dem Programmzettel. Also das war schon wichtig. Also ich wollte schon einen Film machen, der jetzt nicht einfach durchwischt. Also ich finde, ein Film, der eine große polare oder polaritäre Diskussion hervorruft und wo dann sogar es eine Forsa-Umfrage gab, darf man über Adolf Hitler lachen, was ich eine völlig absurde Frage empfinde, aber 2007 war das so, oder 2006 oder wann er rauskam. Nee, 27. Also das war schon klar, dass wir damit was aufwirbeln. Und das hat auch funktioniert. Also ich meine, wir wurden nicht ignoriert. Ne? Es wurde wirklich, ich kann mich, ich, es gibt keinen Film in meiner Laufbahn, für den ich so wahnsinnig viele Interviews, in dem Fall übrigens wirklich tatsächlich auf der ganzen Welt, geführt habe wie für meinen Führer. Aber Ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass die Leute dann doch neugieriger sich den. Mein Film hatte 900.000 Zuschauer, aber ich finde, er hätte 2 Millionen, 3 Millionen Zuschauer haben müssen. So wie halt der Untergang 6 Millionen Zuschauer hatte. Oder ich weiß nicht, wie viele, aber das. Da will man dann schon was bewegen. Also da hatte ich dann schon große Ambitionen und dachte mir so, jetzt wird hier. Jetzt kommt die jüdische Perspektive. Macht mal Platz.
Ja, ich finde das irgendwie ganz toll. Ich finde das auch eine super interessante Geschichte eigentlich, wenn man sich das überlegt. Hast du denn eigentlich dieses, weil ich vorhin das angesprochen habe, so mit so einer gewissen Sehnsucht, die man vielleicht irgendwann so gespürt hat bei Filmen und so weiter, hast du bei deinem ersten Film sozusagen, als der fertig war oder auch als der so erfolgreich, also gerade als der, also dieses Du mich auch, als der so anerkannt wurde dann, wurde so eine Art Sehnsucht in dem Moment auch gestillt? Hast du so ein befriedigendes Gefühl auf einmal erfahren?
Klar,
Ja.
natürlich, das ist total befriedigend. Das ist natürlich, weil wie gesagt, man kann sich das als Laie gar nicht drastisch genug vorstellen, wie stark man für so einen Film darbt und kämpft und wie viele schlaflose Nächte man hat und wie anstrengend es ist, so einen Film über die vielen, vielen Monate, wenn nicht sogar eben Jahre, fertigzustellen. Also man ist schon. Man hat schon echt viel investiert in so einen Film. Und ich meine jetzt in so einen Film. Natürlich kann man ein Fernsehspiel oder auch eine Fernsehserie mehr auf einer Arschbacke absitzen, gerade weil du Christian Alvard genannt hast. Natürlich ist das auch immer mit sehr viel Herzblut, aber schon allein die Masse, die er produziert, natürlich ist so ein Film, wie wir damals, du mich auch gemacht haben, das ist ein Lebensprojekt. Das ist dann auch sogar ein Liebesprojekt, weil wir es ja als Liebespaar auch noch für uns geschrieben haben und so. Also das ist natürlich alles, da ist so viel, da ist so viel Persönliches und Emotionales mit involviert. Und wenn dann so ein Film tatsächlich gesehen wird und nicht einfach in der Versenkung verschwindet und tatsächlich an ein Festival eingeladen wird und an viele Festivals daraufhin und dann auch im Kino gesehen wird, als ein Verleiher den nimmt und dann tatsächlich Leute über, der Film lief, glaube ich, fast 2 Jahre in einem Kino in Berlin-Kreuzberg im Movimento, wo lustigerweise übrigens Tom Tick war damals vorgeführt hat, also Kinovorführer war, der lief fast 2 Jahre ununterbrochen im Programm vom Movimento. Das ist natürlich unglaublich befriedigend, wenn man so für einen Film gekämpft und gelitten hat. Und ja, da ernährt man sich von und da hat man eine unglaubliche Lust, dann einen neuen Film zu machen und dann auch für so einen neuen Film wieder zu kämpfen. Und der zweite Film, den ich eben gemacht habe, Robbie Kalle Paul, für den sind wir dann durch ganz Deutschland getourt und haben die Innenstädte, die Stromkästen plakatiert. Also sind dann wirklich die Nächte lang mit unserem kleinen Auto und mit dem Kleister irgendwie rumgefahren und haben unsere Plakate überall hingehängt, damit man den Film auch sieht, haben irgendwie Auftritte gemacht im Kino, haben im Publikum gesprochen, haben sogar so einen Live-Trailer gespielt in Kneipen und Bars sind so als kleine Gruppe dann da rein und haben, also wie in so einem Kinotrailer halt, den live in der Bar gespielt haben, dann haben Zettel verteilt und haben halt für den Film gekämpft. Ich will damit nur sagen, dieses Unmittelbare, für das tatsächlich einzustehen und auch zu kämpfen, was man mit Liebe eben hergestellt hat, das ist eigentlich ein ganz organischer Prozess, den ich natürlich vom Theater her kannte oder von der freien Theaterszene. Und das ist schon etwas Tolles.
Also hast du dich dann immer angekommen gefühlt, wenn der Film fertig war, oder hast du dich erst angekommen gefühlt, wenn der Film auch angenommen wurde von den Zuschauern?
Beides würde ich sagen. Also ein Film, der fertig ist und der einem, ich sage jetzt mal ganz blöde, in der Endabnahme wirklich gefällt. Also im Sinne von, dass man sagt, wow, wir haben all die Probleme, denen wir auf dem Weg begegnet sind. Und das sind ja oft viele Probleme beim Schreiben, beim Drehen. Dann geht es so nicht oder das nicht. Man kriegt den Schauspieler, die Schauspielerin nicht. Man muss das so oder so improvisieren, so oder so lösen. Dann meistens ist jeder Schnittprozess, fast jeder Schnitt eines Filmes, ob das jetzt ein Spiel oder ein Dokumentarfilm ist, ist immer ein längerer Prozess mit vielen Krisen, wo man viele Lösungen finden muss. Und am Schluss hast du dann nach einem langen Weg, den du gegangen bist, ein sogenanntes Endprodukt und guckst dir dann einen Film an, ist das meistens schon auch einfach toll per se, den Film dann so weit gebracht zu haben. Und in der Regel, also ich kenne jetzt auch eigentlich nichts anderes, hat man das Gefühl, man hat aus den Bedingungen und aus den Schwierigkeiten und aus den Problemen, die man hatte, das Beste gemacht und sieht dann einen Film, den man in meinem Fall jetzt immer total gerne vertreten hat. Und dann kommt die zweite Stufe dessen, ob der Film gesehen und akzeptiert wird oder nicht. Da habe ich natürlich beides erlebt. Es gab Filme, die ich ganz, ganz stark vertreten und auch gefühlt habe, die total untergegangen sind. Zum Beispiel der Film Väter über das Sorgerecht von Männern oder also die Problematik, wenn sich ein Paar eben nicht im Guten trennt, wie auch immer jetzt die Vorwürfe sind, die sie sich gegenseitig machen und dann sozusagen ihre Ehekrise, also ihren Rosenkrieg auf Kosten der Kinder oder des Kindes austragen, sozusagen die Trennung eigentlich primär das Kind dann schädigt und die Sorgerechtsvereinbarung zwischen den geschiedenen oder getrennten Eltern dann zu einem Kriegsfeld wird. Das war ja das Thema von Väter. Das ist ein Film, den ich unglaublich gerne und mit vollem Herzblut gemacht habe und der dann im Kino gefloppt ist, der einfach zum falschen Zeitpunkt auch dann irgendwie rauskam oder vielleicht auch einfach dann fürs Kino zu sozial war, weil halt solche Filme, ich sage jetzt mal so Scheidungs- oder Sorgerechtsfilme halt im Fernsehen ganz viel gezeigt und gesehen werden und die Leute dafür dann keine Kinokarte lösen. Aber wie gesagt, das weiß man dann immer nicht, was mit so einem Film passiert. Trotzdem ist es natürlich wichtig für mich gewesen, diesen Film zu machen, weil diese Sorgerechtsproblematik, die ich natürlich von vielen Freunden und Freundinnen kannte, die sich getrennt haben und sich dann das Leben schwer gemacht haben mit den Kindern, das war für mich ein Thema, was so virulent auf der Hand lag, wo ich gedacht habe, dafür muss man einen starken Kinofilm machen.
Naja, es gibt auch zum Beispiel Kramer gegen Kramer, oder?
Genau, das war natürlich ein großer Erfolg.
War ein großer Erfolg zum Beispiel.
Aber natürlich mit zwei Riesenstars, mit Dustin Hoffmann und Meryl Streep. Klar, natürlich, ja, und Kramer gegen Kramer ist auch wirklich ein großartiger Film. Das war wirklich ein toller Film.
Wenn du heute jetzt so, also jetzt, ich weiß nicht, an was du jetzt gerade momentan arbeitest, aber ist es jetzt für dich so, dass du sagst, ich bin jetzt in einer Phase meines Lebens, wo ich nur noch das mache, was ich wirklich machen will? Oder sagst du, naja, alles ist ein bisschen schwieriger geworden, jetzt muss ich doch eher schauen, was wird angenommen? Oder also, wie tickst du momentan?
Wie ticke ich momentan? Es ist immer schwierig, sich auf der Zeitreise oder auf der Zeitachse irgendwo einzunorden oder sich irgendwie sich zu beobachten. Ich aus meiner Perspektive würde sagen, ich bin nicht groß kompromissfähiger oder unrebellischer geworden als damals. Ich glaube, ich bin immer noch ein natural born Querulant, irgendwie, der gerne seine eigenen Sachen auch so gerne macht, wie ich sie gerne machen möchte. Und ich bin weit davon entfernt, mich nach einer Konsenskultur auch meiner selbst zu sehen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es sehr, sehr, sehr selten einen kommerziellen Film gibt, den ich gerne gemacht hätte. Oft sind es eben Filme, wo ich dann denke, okay, die Kompromisse, die da künstlerisch oder auch inhaltlich gemacht wurden, damit er kommerziell geworden ist, würde ich ungern machen wollen. Natürlich freue ich mich, wenn etwas läuft und gerade weil du fragst, ich habe eine Kinokomödie in der Entwicklung, die ist auch schon eigentlich finanziert, die wir Anfang nächstes Jahr drehen wollen. Die Komödie spielt auch im Nationalsozialismus, das ist aber eben eine richtige Komödie. Es geht um eine Kochschule, in der Juden kochen lernen sollten, damit sie dann ins Ausland emigrieren können. Also eigentlich auch ein Film über Kochen und Essen. Also eigentlich eine wirklich coole Geschichte. Und natürlich ist das ein Film, den man gerne für ein breites Publikum machen möchte. So, das soll kein Nischenfilm werden, sondern das soll ein Film werden, den das breite Publikum sehen kann. Und der auch wirklich Spaß macht. Also die Idee ist auch, trotz des Stigmas Nationalsozialismus, wo viele ja auch denken, oh Gott, nicht schon wieder ein Film mit Nazis und so weiter, gibt es natürlich auch immer Geschichten in der Zeit, ich sage jetzt mal Ende der 30er Jahre, in denen man trotzdem über diese Zeit erzählen kann und trotzdem was über den Nationalsozialismus lernt und viel Spaß hat. Man kann auch eine richtig starke Screwball-Comedy in der Zeit ansiedeln. Warum auch nicht? Und das wäre auch was Neues in Deutschland. Weil, wie gesagt, diese dann doch sehr betulichen Befindlichkeitsfilme, die oft über diese Zeit gemacht werden, die sind sowieso überdauert. Die will jetzt auch wirklich niemand sehen. Und spätestens seit Inglourious Basterds hat man auch gesehen, dass man einen Film über diese Zeit machen kann, die A, ein breites Publikum wirklich interessiert und die auch wirklich mit bestimmten Konventionen total aufräumt. Und deswegen glaube ich, ist auch der Nationalsozialismus eine Zeit, in der wir noch sehr, sehr unterschiedliche Filme machen können. Wir haben jetzt gerade hier Zone of Interest gestartet mit großem Erfolg. Der Film zeigt auf eine ganz neue Art das Grauen des Holocaust auf der anderen Seite der Mauer in der Villa von Rudolf Höss. Also das ist auch nochmal ein ganz anderer Zugang. Und es gibt das Publikum dafür. Also ich glaube, ich glaube, man kann anspruchsvoll sein, was Erfolg betrifft, ohne dass man Kompromisse macht. Und man kann seine Lücken im Markt finden, ohne dass man sich verbiegt oder irgendwie dümmlicher oder biederer sein muss als nötig. Also ich glaube, alles ist möglich.
Ja, ich glaube auch natürlich, dass man mit diesen Themen, also auch gerade Nationalsozialismus, vielleicht heute auch nochmal, also es gibt ja nachwachsende Generationen, man findet natürlich auch nochmal andere Zuschauer. Ich habe auch überlegt, als ich mir dieses Beckmann-Ding angeschaut habe, eben wegen Mein Führer, als ihr da wart, habe ich gedacht, oh, das ist aber auch wie fast ein Zeitdokument. Ich weiß gar nicht, ob das heute, wie heute der Film aufgenommen werden würde.
Ja, also gute Frage. Ja.
Vielleicht anders, also vielleicht, ich weiß es nicht, aber weil natürlich auch eine andere Generation da ist, damals vielleicht noch mehr eine Generation da war, die das noch miterlebt hat und so weiter, ja. Also so, deswegen kann man ja auch, finde ich, diese Stories aufbereiten, so oder so, für eine Generation, die das nicht so kennt, wie vielleicht, ja, Leute, die das noch mehr in der Schule hatten. Also ich hatte das dauernd in der Schule zum Beispiel als Thema, meine Tochter fast gar nicht mehr, also so, ja. Wo man ja auch immer gucken muss, dass es nicht zu sehr in Vergessenheit auch gerät.
Ja, es ist einfach eine wahre Geschichte, die mir angeboten wurde. Das ist kein Film, den ich jetzt selber ausgegraben und entwickelt habe, sondern das haben mir Produzenten aus München auf den Tisch gelegt sozusagen.
Jetzt der kommende.
Diese Kochschule-Geschichte. Mhm. Ich glaube jetzt, von mir selber hätte ich jetzt nicht gesucht, was ich so eine Geschichte im Nationalsozialismus erzählen möchte, aber ich fand die Geschichte eben auch spannend und ich glaube, man kann eben auch eine starke Komödie draus machen. Dieser erzieherische Aspekt, den du jetzt da reingebracht hast, also wie weit man eine heutige junge Generation dafür sozusagen nochmal sensibilisieren kann, da bin ich mir ein bisschen unsicher, würde ich mich auch von lösen. Es ist in dem Sinne kein aufklärerischer Film und ich glaube, dass man natürlich mit diesen Filmen natürlich auch immer ein Dokument gegen das Vergessen macht, das ist gar keine Frage und das ist auch richtig, dass wir das nicht vergessen, nur wir haben im Moment so große aktuelle Probleme, uns gegen rechts zu positionieren und gegen einen neuen neoliberalen Faschismus, der dann langsam in unsere Gesellschaft einzieht, wo viele Leute einfach auch das Gefühl haben, dafür brauche ich jetzt nicht den alten Nationalsozialismus der 30er und 40er Jahre zu Hilfe nehmen, sondern wir kümmern uns um die heutige Zeit und gucken, dass wir eine Freiheit oder eine Toleranz, die wir in unserer Gesellschaft versuchen aufrechtzuerhalten, nicht verlieren. Das sind so Dinge, wo man natürlich auch sagen kann, okay, das ist vielleicht das wichtigere Schlachtfeld, aber ich bin auch der Meinung, ich weiß es nicht, kann das von meinen Kindern, glaube ich, nicht bestätigen, dass sie Nationalsozialismus in der Schule nicht mehr hatten, aber grundsätzlich ist schon richtig, die Ermüdung und auch die Zermürbung auf eine Art einer Generation, einer Generation, die in der Schule und auch teilweise zu Hause und auch in den Medien und in den Filmen im Fernsehen zu viel dieser Aufklärungsfilme oder eben auch Political Correct Filme gesehen hat und irgendwo dann auch sich zugemacht haben, weil sie gesagt haben, ich kann es nicht mehr sehen, ich will es nicht mehr sehen, ich habe es kapiert, wie Hitler damals im Krieg geführt, dann die Juden vernichtet hat. Also diese Ermüdung ist auch gefährlich, das stimmt. Und natürlich gibt es immer wieder, und dafür hat die Kunst auch, finde ich, einen guten Stellenwert, halt dafür eben auch eine solche Geschichte oder überhaupt Geschichte, und zwar nicht nur Nationalsozialismus, sondern überhaupt Geschichte des 20. und 19., 18., 17. Jahrhunderts irgendwie aufrechtzuerhalten und eben auch unterhaltsam zu halten, eben auch ein Stück weit auch den Zugang eines breiten, nicht unbedingt intellektuell geschulten oder erzieherisch vorbereiteten Publikums mit einer starken Geschichte in diese Zeit hineinzuführen und ihr was darüber zu erzählen, ohne dass man sich belehrt oder irgendwie manipuliert fühlt, sondern dass man einfach sagt, wow, was eine interessante Zeit, da will ich mich einfach freiwillig nochmal damit beschäftigen, was da eigentlich gewesen ist, weil man halt einfach ein starkes Stück Kunst bekommen hat. Und da glaube ich, sind wir alle dazu aufgerufen, unser Wissen und auch unsere ja, unser politisches Denken, unsere politischen Gefühle in solche Geschichten hineinzulegen und uns eben auch wieder immer wieder neu zu erfinden.
Ja, und den Zugang zu schaffen, das ist ja so ein bisschen auch das, was du sagst, den Zugang zu schaffen, egal erst, also nicht ganz egal wie, aber so eben, und dass man eben vielleicht auch, weil wir da eben von gesprochen hatten, von diesem Mein Führer, diesem Film, auch darüber einen Zugang schaffen kann, weil man sich das dann nochmal damit auch auseinandersetzt, sage ich mal, und nicht genau das bekommt, was man erwartet oder das, was alle gemacht haben oder wie alle, aus welcher Sicht alle erzählt haben. So, ja, das ist ja. Deswegen, in dem Sinne hoffe ich natürlich, dass sowas die Zeit, weil davon hatten wir es ja am Anfang, dass sowas die Zeit überdauert, ja.
Ja, nee, ich bin aber, also mach dir keine Sorgen. Ich
Nein.
bin, wie du siehst, sitze ich hier gesund, habe hier
Du
mein
hast.
Hau-T-Shirt von meiner Tochter geschenkt bekommen. Ich habe auch gerade, als wir darüber gesprochen haben, auch gedacht, ich bin auch an einem Projekt dran, wieder mit Helge, eben mit Helge Schneider. Wir wollen einen Vampirfilm drehen. Und
Auch toll.
Vampire sind immer großartig über gesellschaftliche Themen. Vampire sind ein super Thema oder sind ein super Genre, sage ich jetzt mal, um wirklich politische Filme zu machen. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Und es gibt natürlich Vampirfilme hoch und runter und Serien und was weiß ich. Das ist ein wirklich mega ausgetrampelter Pfad. Und trotzdem kann man mit Vampiren und mit dem Genre der Vampirfilme unglaublich tolle Sachen machen. Und Helge und ich wollen eben gerne einen Vampirfilm machen und sind da gerade, oder ich bin da gerade am Entwickeln einer starken Geschichte, die sich eben auch sehr politisch bewegt. Und deswegen, ich bleib dran, also keine Sorge.
Gut, ich mache mir keine Gedanken. Nein, aber das klingt auch super, was du sagst. Also gerade in Deutschland gibt es jetzt, in Deutschland muss man sagen, gibt es ja nicht so viele Vampirfilme. Es gibt schon so eins, zwei, aber nicht so viele. Von daher ist da ja noch viel Platz.
Ja, ist schon der
Und
Platz da, ja.
Helge Schneider, ich weiß nicht, ob er dann Vampir ist oder wer auch immer
Ja,
er
er
ist.
ist ein Vampir, natürlich, der
Aber
Älteste.
okay, aber das ist
Er ist doch
klingt
auch ein bisschen
erstmal.
ein Vampir.
Ja. Ja, aber das klingt ja schon mal sehr super, ja, muss man ja sagen. Gut. Ja, lieber Dani, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war echt ganz, ganz toll, mit dir zu sprechen, deine Sicht so mal zu und dich mal kennenzulernen. So, das war echt super. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Mir hat es total Spaß gemacht. Außer die
Genau.
Sonne, die mir manchmal durchs Fenster ein bisschen hart. Ich hatte das Gefühl, ich kriege quasi vor laufender Kamera während eines Podcasts einen Sonnenbrand und hatte das Gefühl, ich sehe auch immer wieder so rot aus, weil es hier so reingeballert hat. Aber letztendlich war das alles gut und im Moment ist wieder eine Wolke da. Und mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht und ich danke dir für die Einladung.
Ja, nee, du warst dadurch immer im richtigen Licht, muss man ja sagen. Das hat dich ja extremst gut beleuchtet. Das war ja ganz
Ja, immer
toll.
wieder mal heller, mal dunkler, klar. Ja, das stimmt.
Ja, die Höhen und die Tiefen eines Podcast-Gespräches, ja. Also, bleib noch dran, aber ganz offiziell vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute und ich freue mich auf alles das, was wir noch von dir erwarten dürfen. Ja, mach's gut, lieber Dani.
Danke dir, vielen Dank.